Info 3 Abend.
Gegen die Abzockerinitiative, aber trotzdem nicht für die Abzocker. Das Nein-Komitee eröffnet den Abstimmungskampf. 54.000 Leute litten 2011 rund um den Flughafen Zürich unter dem Lärm. Das sind 6% mehr als im Vorjahr. Kritik am Siedlungsbau der Israeli. Mehrere europäische Länder laden die israelischen Botschafter vor. Das Wetter, morgen regnet und schneit es häufig bei 3 Grad. Die Schneefallgrenze sinkt gegen 500 Meter. Am Mikrofon Andrea Abbühl und Miriam Knecht mit den Nachrichten.
Die Gegner der sogenannten Abzockerinitiative haben offiziell ihren Abstimmungskampf gestartet. Das bürgerliche Nein-Komitee wird von der BDP angeführt. Für das Komitee wäre die Annahme der Initiative ein Eigentor für die Schweiz. Es spricht sich deshalb für den indirekten Gegenvorschlag des Bundesrats aus. Dieser Gesetzesentwurf würde rascher und besser gegen exzessive Managerlöhne wirken. Die Initiative gegen die Abzockerei kommt am 3. März an die Urne. Angestellte der UBS sollen 0,7% mehr Lohn erhalten. Das teilt die Grossbank mit. Die Löhne würden nicht generell angepasst, sondern je nach Funktion und Leistung. In den Genuss kämen Angestellte bis und mit mittleres Kader. Die neue Regelung gilt ab 1. März. Schweizer Soldaten beschützen auch weiterhin die Botschaft in der libyschen Hauptstadt Tripolis. Das hat nach dem Ständerat auch der Nationalrat entschieden. An der unsicheren Lage in Libyen werde sich so rasch nichts ändern, befand die Mehrheit. Damit ist der Auslandseinsatz der Armee vorerst bis Juli 2013 bewilligt. Anschließend könnte der Bundesrat den Einsatz nochmals um ein halbes Jahr verlängern. Rund um den Flughafen Zürich sind im letzten Jahr fast 54.000 Menschen von Fluglärm geplagt gewesen. Das sind 6% mehr als im Jahr zuvor, wie der sogenannte Fluglärmindex des Kantons Zürich zeigt. Der Hauptgrund dafür: im Gebiet rund um den Flughafen hat die Bevölkerung zugenommen. Der Index schreibt vor, dass höchstens 47.000 Personen von Fluglärm gestört werden dürfen. Diese Grenze wurde nun das dritte Mal überschritten. Mehrere westliche Staaten kritisieren Israel. Grund: Israel will in Ostjerusalem und im Westjordanland weitere 3.000 Wohnungen bauen. Großbritannien, Frankreich, Schweden und Spanien zitierten die israelischen Botschafter ins Außenministerium. Die deutsche Bundeskanzlerin Merkel forderte Israel auf den Bau zu verzichten. Sonst müsse man daran zweifeln, dass Israel zu Verhandlungen mit den Palästinensern bereit sei. Und der Raum für einen Palästinenserstaat würde immer kleiner. Der israelische Ministerpräsident Netanyahu wird am Mittwoch zu Gesprächen in Berlin erwartet. Damit zu den Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index stand kurz vor Schluss bei 6.840 Punkten im Plus von 0,3%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.993 Punkten im Minus von 0,3%. Der Euro wird zu einem Franken 20,86 gehandelt und der Dollar zu 92,53 Rappen.
Info 3 Abend. Die Themen.
Für oder doch gegen die Abzocker? Wir sagen, mit welchen Problemen die Gegner der Abzockerinitiative kämpfen. Mehr Transparenz oder doch nicht? Wir sagen, wie die Reaktionen zum Bericht über die Atomaufsichtsbehörde ENSI ausfallen. Und 2 Grad oder doch mehr? Wir erklären, warum das Ziel der Klimakonferenz von Doha kaum mehr einzuhalten ist. Gleich nach Wetter und Verkehr.
Morgen fällt im Norden häufig Regen oder Schnee bei 3 Grad. Die Schneefallgrenze sinkt tagsüber gegen 500 Meter. Im Süden regnet es ebenfalls bei 8 Grad. Die RS3 Verkehrsinformation von 17.05 Uhr. Stau wegen Unfällen in der Region Bern auf der A6 Richtung Bern zwischen Muri und dem Ostring. Und auf der A12 Richtung Bern zwischen Niederwangen und der Verzweigung Weiermannshaus. Dann Stau oder stockender Verkehr auf folgenden Strecken: In der Region Basel auf der A2 Richtung Basel zwischen der Verzweigung Hagnau und Basel-Badischer Bahnhof sowie auch in der Gegenrichtung zwischen Basel-Kleinhüningen und der Verzweigung Hagnau. In der Region Bern auf der A1 Richtung Zürich zwischen der Verzweigung Weiermannshaus und der Verzweigung Wankdorf. In der Region Solothurn-Aargau auf der A1 Richtung Zürich zwischen Kriegstetten und Wangen an der Aare sowie zwischen der Verzweigung Herkingen und der Verzweigung Wickertal und in der Gegenrichtung zwischen Oftringen und Rotrist. Und schließlich auch noch in der Region Zürich auf der A1 Richtung Bern zwischen der Verzweigung Zürich-Ost und Affoltern.
Info 3 Abend.
Die Abzockerinitiative von Thomas Minder ist populär. Ihr Ziel, sie will gegen allzu hohe Löhne der Manager vorgehen und den Aktionären mehr Macht geben. Im Frühling kommt die Abstimmung fürs Volk. Der Abstimmungskampf ist bereits angelaufen. Heute hat sich das Nein-Komitee präsentiert. Vertreten sind fast alle großen Parteien. Und alle kämpfen sie mit dem gleichen Handicap. Wer gegen Abzocker ist, könnte den Anschein erwecken, hinter den Abzockern zu stehen. Inlandredaktor Raphael von Matt.
Das Nein zur Initiative sei kein Ja zu den Abzockern. Den Stimmbürgern diese Botschaft klarzumachen, sei knifflig, bestätigt Martin Landolt, BDP-Nationalrat und Co-Präsident des Nein-Komitees.
Das ist tatsächlich die große kommunikative Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Gegen Minder zu sein heißt nicht für Abzockerei zu sein, sondern es ist unsere Hauptbotschaft, dass wir ebenfalls gegen Abzockerei antreten wollen und gegen Abzockerei kämpfen, aber das bessere, das wirkungsvollere und vor allem das schnellere Mittel haben als die Minderinitiative ist.
Statt für die Initiative macht sich das Nein-Komitee für den Gegenvorschlag stark. Dieser sieht unter anderem vor, dass die Aktionäre eines Unternehmens eine Obergrenze für die Managerlöhne festlegen können. Und der Gegenvorschlag setzt auf Gesetzesstufe an und nicht auf Verfassungsstufe wie die Initiative. Er könnte deshalb rascher umgesetzt werden. Gegen überrissene Managerlöhne vorzugehen, dieses Ziel teilten sie mit Thomas Minder, betonen die Vertreter des Nein-Komitees, vor allem bürgerliche Politiker. Aber sie hätten einen anderen Weg gewählt. Das Nein zur Initiative zu begründen sei nicht einfach, sagt FDP-Ständerätin Karin Keller-Sutter.
Ja, das ist sicherlich schwierig, weil es ist ein emotionales Anliegen, auch ein Anliegen, das seine Berechtigung hat in gewissen Exzessen. Aber Wut ist ein schlechter Ratgeber oder reiner Zorn. Man muss auch nachdenken, man muss analysieren und auch letztlich nüchtern handeln.
Nüchtern handeln und nicht Emotionen schüren, das versucht das Nein-Komitee und vermeidet den Begriff Abzocker. Das Komitee heißt Nein zur Minderinitiative. Martin Landolt sagt, das sei ein bewusster Entscheid gewesen.
Das ist so und niemand bestreitet, dass es bei der Abzockerei zu Exzessen geführt hat. Niemand verteidigt heute diese Abzockerei und das ist die Botschaft, die wir eigentlich den Leuten bekannt machen wollen.
Abzockerinitiative oder Gegenvorschlag. Es ist eine komplizierte Vorlage voller schwieriger Details. Das Nein-Komitee will verhindern, dass sich die Stimmbürger darin verlieren. Es operiert deshalb mit einfachen Botschaften. CVP-Nationalrat Gerhard Pfister ist überzeugt, dass diese beim Stimmvolk ankommen.
Wenn dem Volk klar gemacht wird, wie wirtschaftsschädlich diese Initiative ist, wie sie den Wirtschaftsstandort Schweiz massiv beeinträchtigen wird, dann wird es, glaube ich, auf einen konstruktiven, vernünftigen Gegenvorschlag einschwenken.
Initiant Thomas Minder sieht das anders. Mit dem Gegenvorschlag würden nur 40% der Initiative umgesetzt. Der Gegenvorschlag tritt dann in Kraft, wenn die Initiative abgelehnt wird. Die Frage am 3. März heißt also, Abzockerinitiative, ja oder nein?
Info 3 Abend.
Wie unabhängig ist die Atomaufsicht ENSI? Und wie objektiv sucht die NAGRA nach einem Tiefenlager für radioaktiven Abfall? Die Kritik hielt sich in den vergangenen Monaten hartnäckig. Der Vorwurf, die NAGRA steuere den Prozess aus dem Hintergrund und beeinflusse die Atomaufsicht, aber auch das Bundesamt für Energie. Zwei Untersuchungsberichte haben die Kritik teilweise entkräftet, teilweise aber auch bestätigt. Ebenso geteilt reagiert die Politik. Caroline Arn.
Heute Morgen haben der ENSI-Rat und das Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEC ihre Berichte veröffentlicht zu den Filzvorwürfen bei der Suche nach einem Lager für radioaktive Abfälle. Von Filz könne nicht die Rede sein, so das Fazit der Berichte. Dennoch brauche es Verbesserungen. Beispielsweise, das ENSI darf der NAGRA künftig keine Sitzungsprotokolle oder Gutachten mehr vorab zur Korrektur geben. Zudem möchte das UVEC dass die Mitglieder der beratenden Kommission für nukleare Sicherheit KNS besser entlöhnt werden, damit sie künftig nicht Aufträge derer annehmen müssen, welche sie kontrollieren sollten. Für FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen stärken diese Massnahmen das ENSI.
Ich schätze es so ein, dass das Vertrauen in das ENSI dadurch gestiegen ist. Wichtig ist wirklich, dass man die Glaubwürdigkeit des ENSI respektiert und dass auch die Fachkompetenz entsprechend im Zentrum stehen muss.
Für Erik Nussbaumer, SP-Nationalrat und Präsident der Energiekommission des Nationalrates, zeigt dieser Bericht, dass die Kritik am ENSI gerechtfertigt sei.
Der Hauptkritikpunkt ist angesprochen im Wort Glaubwürdigkeit des ENSI. Das ENSI wurde kritisiert im Sinne von, dass es da Filz gäbe. Und der Bericht konnte das nicht komplett entschärfen. Der Bericht zeigt eher auf, dass man daran weiter arbeiten muss. Das heißt, ein Problem ist vorhanden.
Wichtig sei, dass nun die vorgeschlagenen Massnahmen umgesetzt werden. Dies genügt dem grünen Nationalrat Geri Müller nicht. Für ihn stehen im Untersuchungsbericht zu viele offene Fragen. Er möchte die Vorwürfe systematisch von der Geschäftsprüfungskommission untersuchen lassen.
Für mich ist dieser Bericht noch keine Entlastung, sondern er weist darauf hin, dass man weiter und tiefer gehen muss in der Berichterstattung über diese Vorgehen.
Betroffen von der Suche nach einem Tiefenlager sind vor allem auch die Regionen. Dort wurde der Bericht mit Genugtuung aufgenommen. Stellvertretend Stefan Raviller, Präsident der Regionalkonferenz Südranden.
Ich denke, das war ein erster Schritt. Es braucht aber weitere Schritte in diesem Sachplanverfahren, dass tatsächlich das Vertrauen vollumfänglich wiederhergestellt ist.
Er möchte, dass die Anliegen der Regionen ernster genommen werden und auch in die Auswahl einfließen.
Info 3 Abend.
Heute startet eine wichtige Woche in Sachen Klima, denn die Klimakonferenz der UNO in Doha geht in die zweite und damit in die entscheidende Woche. Über 190 Staaten wollen dort Schritte für den Schutz des Klimas beschließen. Das wichtigste Ziel dabei: Die Erde soll sich im Schnitt nicht um mehr als 2 Grad erwärmen. Doch das ist kaum mehr zu erreichen, wie neue Berechnungen von Wissenschaftlern zeigen. Unser Korrespondent Thomas Häusler berichtet aus Doha.
Wie ein Mantra beschwören Politiker das 2-Grad-Ziel, seit sie es vor 3 Jahren in Kopenhagen beschlossen haben. Doch dieses Mantra ist zum Phantom geworden. Damit es überhaupt noch erreicht werden könnte, müsste die Weltgemeinschaft schnell und drastisch weniger Treibhausgase produzieren, warnt der Klimatologe Richard Jones vom britischen Met Office.
Being able to meet that target will require very significant reductions in emissions really quite soon and happening very steeply.
Andere Fachleute sind noch skeptischer. Sie sagen, 2 Grad plus, das sei gar nicht mehr möglich. Ein Blick auf die Realität untermauert dies. Trotz 4 Jahren Klimaschutz unter dem Kyoto-Protokoll steigt der globale CO2-Ausstoß rasant, statt zu sinken. Plus 20% seit dem Jahr 2000. So stellt sich die Frage, wie weit die Fieberkurve des Planeten über die 2-Grad-Marke hinausschießen wird. Die Antwort darauf sei keine gute, sagt Klimatologe Jones. Sein Institut, das britische Met Office, hat eben eine neue Prognose errechnet.
If we carry on as a business as usual, then we're looking more at 6 to 8 degree world at least.
Um 6 bis 8 Grad stiege der globale Schnitt bis 2100, wenn wir so weitermachen wie bisher. Und weil sich die Landmassen mehr erwärmen als die Meeresoberfläche, würden die Durchschnittstemperaturen vielerorts sogar um 10 Grad ansteigen oder mehr. Diese Prognose des Met Office hat Gewicht. Sie wird wesentlich in den nächsten Bericht des Klimarates IPCC vom nächsten Jahr einfließen. Wie sich eine 6-Grad-Plus-Welt anfühlen würde in der Schweiz, beschreibt der ETH-Klimatologe Reto Knutti am Beispiel des legendären Hitzesommers von 2003, als in Europa 70.000 Menschen an den Folgen der Hitze starben.
Wenn wir unsere Modelle anschauen, dann sehen wir, dass etwa 2 von 3 Sommern so im Bereich von diesem Sommer 2003 zu erwarten sind. Also das könnte man durchaus als ein Vorbote von dem ansehen, was wir in Zukunft erwarten könnten.
Wochenlange Hitze über 35 Grad quasi als Normalzustand. Damit würde größere Trockenheit einhergehen. Im Winter drohten dafür heftigere Stürme und Gletscher würden in den Alpen zur absoluten Rarität. Doch die Schweiz käme noch gut weg. Im Mittelmeerraum wäre der Wassermangel um einiges gravierender und in dürregefährdeten Tropenregionen erst recht. Was das für die Landwirtschaft und damit für die Ernährung der Welt bedeuten würde, kann man sich ausmalen.
Es ist klar, dass die wenig entwickelten Länder am direktesten von der Klimaänderung betroffen sind Und dann kommt dazu, dass sie kein Geld haben und kein Know-how, um sich anzupassen. Das heißt, sie sind sehr verwundbar und können sich nicht dagegen wehren.
Diese Szenarien einer verbrannten Erde lassen sich noch vermeiden. Ein rascher, wirksamer Klimaschutz würde die Erwärmung wohl auf 2,5 oder 3 Grad begrenzen. Aber selbst dann müssten wir mit beträchtlichen Folgen rechnen, sagt Met Office-Klimatologe Jones. Er hat die Konsequenzen daraus bereits gezogen.
Well, I made a decision to move my family away from.
Er ist mit seiner Familie weggezogen vom Ufer eines Flusses, weil er befürchtet, dass dieser künftig viel häufiger über die Ufer treten wird.
Thomas Häusler hat berichtet. Er ist zurzeit am Klimagipfel in Doha. Das war Info 3, Nachrichten und Hintergründe in einer Viertelstunde. Heute im Studio Andrea Abbühl.